Hallo und herzlich willkommen zu Volume 104 von Black FM, dem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Der Doublesieger-Alltag hat den SK Sturm wieder und der heißt ab in ein paar Tagen Euro schauen durch die schwarz-weiße Brille. Das Ganze in Österreich im Free-TV, aber nicht allerhöchst auflösend, dazu aber vielleicht noch ein bisschen später mehr. Unabhängig davon gibt es im Kosmos der Schwarzen immer etwas zu bereden, zum Beispiel wie immer zum Thema Stadion, zu diversen Transfergerüchten oder auch über die Planung für die Champions League und alles, was dazugehört. Dazu und zu einigen anderen Dingen hören wir diesmal von Seiten eines ganz wesentlichen Verantwortlichen beim SK Sturm. Dann gibt es diverse Abschiede zu besprechen und die jüngst Premiere gefeiert habende Sky-Doku zu analysieren. Und das alles werden wir hier und heute in einer Black FM Doppelkonferenz tun. Mit mir im virtuellen Studio unser Taktikfreak und Experte für alles, Frank Wonisch. Hallo Frank.
Hello.
Ich bin Andreas Terler und wir starten ohne weitere Umschweife mit diesem Querpass respektive Volume 104 von Black FM. Zu Beginn dieser Ausgabe, wie immer, unsere traditionellen Shoutouts. Was haben wir diesmal vorbereitet, Frank?
Abschiede haben wir vorbereitet. Diverse Spieler und Spielerinnen, das werden wir dann nachher besprechen. Jetzt einmal Spieler werden verabschiedet beim SK Sturm oder wurden verabschiedet. Das wissen wir nicht ganz genau, wie das gehandhabt wird. Zum Beispiel Schinken Javi Serrano. Dann bei Sturm 2 reüssierender, was ist er? Verteidiger? Bin mir gar nicht sicher. Samuel Stückler, Außenverteidiger. Nein, Mittelfeld.
Mittelfeld, glaube ich.
Samuel Stückler, defensives Mittelfeld. Samuel Stückler, ebenfalls verabschiedet. Jetzt wissen wir auch, warum er vor 2-3 Wochen nicht mehr mit uns reden wollte, glaube ich, über Sturm 2. Mhm. Da lichten sich die Nebel. Und Witislav Jarosch ist auch verabschiedet worden. Alle drei gemeinschaftlich in einem Social-Media-Posting. Wir haben uns gefragt, ob Vid Jarosch nicht vielleicht einen etwas zelebrativeren Abschied verdient hätte, gehabt hätte, so muss man sagen.
Ja, weiß nicht. Schon. Also unsere Ansprüche sind ja recht hoch, wenn man sich die anderen Social-Media-Filmchen so anschaut. Die sind ja doch ganz witzig und professionell produziert. Und da hätte man so ein Highlight-Video von Vid Jarosch schon machen können, finde ich. Aber mhm.
Wahrscheinlich gut. Ist die ganze Social-Media-Abteilung auf Urlaub.
Das kann sein, aber das ist ja auch ein bisschen nachvollziehbar nach den letzten Monaten. Zu Javi Serrano. Weißt du, was ein Comedor de Abejas ist?
Comedor de Abejas, ein Kommentar zum Abschied?
Nein, das heißt Bienenfresser auf Spanisch. Oh, und das habe ich mir extra noch einmal ausgesucht, um ihn noch einmal ein letztes Mal zu würdigen. Ja, die einzige Szene, die ich von ihm in Erinnerung habe, ich weiß nicht mehr, wer der Gegner war, wo er irgendwann weggerammt hat und dann so Vollgas gefeiert hat. Ich weiß nicht mehr, gegen wen das war. Das ist die große Javi Serrano-Szene für mich.
Ja. Ja, also zwei Kämpfe hat er eher ein paar bestritten, so ist es ja nicht. Ein paar saftige.
Das schon, ja. Und große Paraden hat Witislav Jarosch gezeigt. Mhm. Und ein ganz wesentlicher Faktor war damit auf jeden Fall am Weg zum Double. Und das hat ihn ja auch noch Euro-Ehren eingebracht, aber darüber reden wir auch noch.
Genau, das kommt noch. So, weiteres Shoutout.
Yes.
Mutter führt Georgien zum Testspielsieg.
Ja, so oft trifft er ja nicht für Georgien. Diesmal hat er es wieder einmal getan, weil er spielt ja dort den Sechser. Und gegen Montenegro hat Georgien 3-1 gewonnen. Genau. Und er hat das Führungstor gemacht nach einer Ecke. Und das war super für ihn. Und dann ist uns allen ein bisschen Angst und Bang geworden, weil er in Minute 50 verletzt ausgetauscht worden ist. Und ich habe mir dann versucht,
aber ist nicht so schlimm, oder?
Ein bisschen schlau zu machen im georgischen Twitter-Netzwerk. Habe ich wen gefunden, der mir Auskunft gegeben hat und der hat gemeint, na, es schaut eigentlich nicht so schlimm aus, aber auch sie haben da immer Angst und Bange, weil er ihnen halt auch ein extrem wichtiger Spieler ist. Es dürfte wieder irgendwas, eine Vorsichtsmaßnahme im Bereich Achillessehne sein.
Achillesferse trifft sie.
Achillessehne, genau. Also da hat es wieder irgendwas gehabt und das hat er anscheinend gleich wieder gespürt und deswegen ist er gleich runter, aber sie rechnen fest mit ihm für das erste Match, das sie bestreiten, nämlich gegen die Türkei am 18. Juni. Mhm. Genau. Genau. Ein drittes Shoutout haben wir auch noch.
Genau, drittes Shoutout, drittes und letztes Shoutout. Family Day hat der SK Sturm durch den Newsletter-Kanal gerufen. Family Day, großes Fest für Groß und Klein, vor allem für die Kinder, wo die Eltern mit den Kindern hin können, Torwand schießen, Fußball, Dart, schminken, Fotomöglichkeit mit Meisterteller und Cup-Kübel und Interview, hätte ich fast gesagt, also Fotomöglichkeiten und Pipapo und gratis Eis von einem Grazer Eiskönig. Also hervorragend, super Programm eigentlich. Zwei Probleme haben wir geortet. In der Einladung steht 4. Juli und dann steht blöderweise neben 4. Juli aber Mittwoch. Und wie es der Kalender heuer so will, ist der Mittwoch ein 3. Juli und der Donnerstag ein 4. Juli. Jetzt weiß man nicht so recht, was ist richtig. Donnerstag oder Mittwoch, 3. oder 4. Man wird schon rausfinden.
Die Website sagt mittlerweile Donnerstag, 4.
Juli. Okay, dann war es nur im Newsletter missverständlich. Und dann ist uns noch die Uhrzeit 16 bis 19 Uhr aufgefallen. Frage 1, wieso ist dieses familienbezogene Festerl überhaupt wochentags? Wissen wir jetzt nicht so ganz genau. Und 16 bis 19 Uhr ist jetzt, glaube ich, auch nicht ganz die optimale Zeit dann wochentags. Aber lassen wir es dahingestellt, hoffen wir, dass möglichst viele Menschen dorthin kommen. Wenn ich es recht verstanden habe, kann man sich über den Online-Shop Karten dafür kaufen.
Ja, und ich habe justament noch einmal den Artikel aufgerufen und es ist dort ein Update zu lesen und das lautet, für den Family Day sind keine Tickets mehr verfügbar.
Okay, also er ist auch schon ausverkauft, könnte wahrscheinlich auch daran liegen, wie viele Karten man dafür überhaupt auflegen kann für den Zeitraum 16 bis 19 Uhr an einem, jetzt wissen wir es, Donnerstag.
Genau.
Kannst eh nicht 1000 Menschen dorthin holen.
So groß ist Messendorf dann auch nicht, ja.
Ja, und vor allem in der Zeit hast du auch nicht die Möglichkeit, da 1000 Menschen durchzuschleusen. Also ich glaube, da geht es gar nicht um, wie groß ist Messendorf, sondern wie viel Leute kriegst du in dem Zeitfenster überhaupt da durch. Mhm.
Aber jedenfalls eine coole Sache, wer auch immer dort ist.
Genau.
Ganz kriegt's viel Fotos. Spaß. Ja, gerne. Genau. Berichtet uns, wie es ist. So viel zu den Shoutouts. Und wir kommen jetzt aus aktuellem Anlass zu einer kleinen Black FM EM-Vorschau. Und stellen uns beiden gemeinsam jetzt einmal die Frage, wie gehypt sind wir eigentlich vor diesem Turnier? Wie gehypt bist du, Frank?
Also ganz ehrlich, es geht so. ich bin grundsätzlich vor so National-Dingsbums-Turnieren nicht so hyper gehypt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mich reißt es nicht so mit, aber das Konzept der Nationalteams ein bisschen in einem Europa 2024 ein bisschen überaltert finde. Ich meine, die Europawahlen sprechen gerade eine andere Sprache, aber ich sehe es halt so, das ist ein bisschen komisch, aber wurscht. Passt schon, ist in Ordnung. Aber der Hype, also erfasst mich jetzt nicht so richtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist mal ein bisschen...
Ja. Also ändert auch die aktuelle positive Wahrnehmung des österreichischen Nationalteams gar nichts dran?
Nein.
Also, echt nicht?
Nein, gar nichts. Also ich gehe fix davon aus, dass wir nichts reißen und somit...
Das überrascht mich jetzt weniger.
Ändert auch das jetzt nichts. Also ich glaube, die Gegnerschaft in der Vorrunde ist einfach für uns Minimum eine Hausnummer zu groß.
Ja, darüber können wir noch reden. Also ja, ich freue mich schon, weil ich finde wieder, es ist so ein bisschen ein klassischeres Turnier. Jetzt war die letzte Euro erstens noch Pandemie verseucht, zweitens über den ganzen Kontinent verstreut, was eigentlich ich nicht so geil finde. Und diesmal hat man es halt wieder klassisch in einem Land, noch dazu in einem traditionsreichen Fußballland mit Deutschland, mit sehr coolen Stadien und deswegen habe ich schon eine gewisse Vorfreude, muss ich sagen. Also ich bin einfach gespannt drauf. Ich bin noch immer sehr selig, was Sturm betrifft. Das ist klar, aber ja, ich freue mich und werde jedes Spiel, das ich so erwische, auf jeden Fall anschauen. Und eines mit Österreich-Beteiligung auch vor Ort, und zwar das Polen-Match werde ich mir im Berliner Olympiastadion zu Gemüte führen.
Ja, das ist, glaube ich, die alles entscheidende Partie. Na, also würde ich mal schätzen.
Ja, apropos schauen, da ändert sich ja auch ein bisschen was in Österreich zumindest. Hat ja auch ein Salzburger Privatsender diesmal das große Rechtepaket abgestaubt und viel eingezahlt dafür. Und dann habe ich heute noch gelesen, dass es beim anderen übertragenden Sender, nämlich dem ORF, auch einen Sturmbezug gibt in der Analyse, nämlich Sagan Duran wird, wie schon bei der Frauen-Europameisterschaft 2022, Taktikexperte sein im ORF. Und wenn es bis jetzt echt noch wenig bis gar keinen Grund gegeben hat, ORF zu schauen während der Euro, dann gibt es jetzt einen, finde ich.
Also für uns aus der schwarzen Hemisphäre definitiv. Können wir schauen, was der Sagan alles herbei analysiert. Wir werden ihn halt ein bisschen verpixelt sehen, den Sagan. Weil der ORF halt leider nicht nur das kleinere Rechtepaket, sondern auch das kleine Auflösungspaket bezahlt hat. Und somit gibt es die Europameisterschaft im ORF nur auf 1280 mal 720 Pixel. Ja. Das heißt, alle unsere Fernseher werden grandios unterbeschäftigt sein.
Aber ich glaube, der ORF überträgt ja generell nur in dem Low-HD-Standard seit immer. Und das Lustige ist, dass diese Euro ja nicht einmal in 4K produziert wird. Ich meine, das ist ein bisschen eine Nischendiskussion, aber ich habe da einen interessanten Artikel heute erst gelesen auf FutureZone.at, dass sie anscheinend die UEFA mit den Fernsehsendern geeinigt hat, das auch nicht in 4K zu produzieren, auch weil die Nachfrage da nicht mehr so groß ist, beziehungsweise gerade das jüngere Publikum Fußball ohnehin nur mehr am Smartphone und am Tablet konsumiert. Und da ist 4K eigentlich unsinnig. Und deswegen macht man das gar nicht mehr. Ist sehr interessant eigentlich. Es ist ein bisschen schlechte Argumente für Hersteller von Fernsehern, aber gut.
Ja, also die ist ja eigentlich, also die Fernseher vor den Großereignissen immer nachwerfen, die beiden in Österreich, die werden halt dann ein Thema haben. Ne? Also wenn das eingehende Signal Arsch ist, wird das Bild auch nicht besser. Ne? Also ja. Das muss man ganz ehrlich sagen. Aber gut, sie werden schon wissen, was sie da tun.
Genau.
Wie auch immer. Du wirst also brav schauen,
habe ich ja, daraus. Ja, gemacht. Ja, doch. Also nachdem wir ja auch in der einen oder anderen Tippgemeinschaft sind, ist man fast dazu verpflichtet zu schauen, dann hat man einen zusätzlichen Anreiz. Ich glaube, ich bin jetzt in drei oder vier.
Wir spielen ein Tippspiel, wirklich?
Ja. Du auch? Ja, bist du schon registriert?
Ja, ich bin registriert, ich habe nur noch nicht einzahlt, aber ich habe halt auch gleich die ganze Vorrunde durchtippt, damit ich es erledigt habe.
Okay.
Also du siehst Tippspiele. Hypen mich jetzt auch nicht so.
Okay. Ja. Bringt es dann überhaupt was, dass ich dann nach einem Favoriten frage?
Ja, Frankreich.
Okay. Eindeutig. Oder einfach nur eine Marktwertanalyse, eine kurze. Wobei da ist England vielleicht sogar vorne, gell?
Ja, da ist England vorne. Ich glaube, die haben jetzt, ich glaube, den Titel holen sie noch und dann zerbröselt das eher wieder bei denen. Also ich glaube nicht, dass die diesen Ding so hochhalten können. An die nächste Generation bei Frankreich bin ich mir nicht sicher, ob ich da so durchgehend komplett glaube. Und ja, aber ich tippe da auf Frankreich. Ich glaube, das wird schon noch reichen,
sagen wir so. Obvious choice, ja, auf jeden Fall. Für mich ist England auch auf der Rechnung und ich habe ein bisschen auch Portugal auf der Rechnung, so gefühlsmäßig.
Ja, die sind eh immer so ein bisschen, also fürs Halbfinale sind die immer gut.
Ja, ja.
Weil sie da eine gute Turniermannschaft
sind. Auch die Post-Ronaldo-Generation hat da schon ganz coole Kicker.
Ich glaube, dass es für die Portugiesen sogar gut ist, dass der nicht mehr da ist.
Ja, er ist eh da.
Aber wie spielen wir da nicht, oder?
Ja, ich bin mir nicht so sicher. Ich weiß nicht, ob man den auf die Bank setzen kann, so einfach.
Das halte ich aber für eine schlechte Idee. Also ich glaube, der hilft denen gar nichts mehr.
Glaube ich auch nicht. Aber
der Wüsten-Ronaldo.
Gut. Du hast also gesagt, Österreich wird ausscheiden in der Gruppenphase. Ich bin da auch nicht sehr optimistisch, muss ich ehrlich sagen. Also das Polen gegen Polen ist mal, glaube ich, leichter Favorit. Das kann man schon
gegen Island damals auch.
Stimmt. Und 2016 ist eher ein bisschen so ein warnendes Beispiel, weil jetzt gerade sehr viel wieder von Geheimfavorit Österreich, auch international und so gesprochen wird. Das ist ganz gefährlich.
Das ist ein klares Anzeichen, dass du Fu in die Hosen geht.
Boah, ja, also na, also Frankreich aussichtslos, Polen muss man dann gewinnen und gegen die Niederländer rechnen wir zumindest mehr Chancen aus als gegen Frankreich.
Ich glaube, das ist ungefähr gleich, aber ja.
Ja, dann
Da haben wir die Euphorie abgestochen. Passt.
Also eigentlich, schauen wir gleich zur nächsten Bundesliga-Saison und zur Champions League. Ja, genau. Wir haben ja doch ein bisschen eine schwarz-weiße Brille auch noch aufzusetzen, was das Euro-Thema betrifft. Den Otter haben wir schon besprochen, die spielen eben, wie vorher schon erwähnt, gegen die Türkei, gegen Portugal und gegen Tschechien in der Gruppe F, unter anderem in Dortmund und in Gelsenkirchen.
Sogar genau. Das war's auch, bis zu nervös.
Ich habe Wikipedia gerade offen.
Ach so, okay.
Das hilft feig. Ein bisschen, auswendig so gut informiert bin ich dann auswendig auch nicht, ja. Also Schalke, Dortmund und Hamburg. Oh, schöne Stadionauswahl auch für die Georgier.
Ja, genau. große Töpfe.
Jo. Vítězslav Jaroš als dritter Goalie für die Tschechen dabei. Da wird er wahrscheinlich aller Voraussicht nach nicht spielen, aber gut, es wird also wahrscheinlich kein Duell Kitaschwili gegen Jaroš geben.
Wäre lustig,
ja. Also, das wäre dann wirklich ein Grund einzuschalten, auch für die. Außerdem gibt es da irgendein Gerücht um den Herrn Jaroš.
Gerüchteweise soll der nach der Europameisterschaft beim Liga Grösus RB Salzburg landen. Da gibt es anscheinend Interessen und Gespräche und so. Würde ich zum Abbeuteln finden, muss ich sagen.
Das hat natürlich Liverpool-Gründe, ne?
Das hat ziemlich sicher Liverpool-Gründe, ja, genau. Ja.
Also, wie heißt der neue Coach? Pep Linders?
Ja.
Jo.
Richtig. Der scheint den Herrn Jaroš zu kennen.
Offenbar. Ja, hoffentlich finden sie einen anderen.
Genau.
So viel zum Beitrag Sturms im tschechischen Nationalteam. Bei Slowenien schaut das ganz anders aus.
Tommy für Slowenien.
Yes.
Im letzten Test von Anfang an rechts im Dreier Mittelfeld aufgelaufen.
Die haben gespielt gegen?
Bulgarien. 1-1, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe jetzt. Tommy gespielt bis Mitte zweite Halbzeit, dann gewechselt worden, Jonis eingewechselt worden, ebenso wie ein gewisser Sandy Lovric.
Das frühere Jahrhunderttalent.
Genau. Das frühere Jahrhunderttalent, das man dann plötzlich doch zu wenig Talent gehabt hat. Aber egal.
Vielleicht aber so mittlerweile eine sehr, sehr gute Rolle spielt bei Udinese.
Ja, genau. Und sich damit auch in den EM-Kader für Slowenien gespielt hat.
Slowenien, ja, mit Dänemark, Serbien und den favorisierten Engländern in einer Gruppe. Also leicht wird es nicht.
Einfach. Ja, und last but not least?
Haben wir natürlich auch einen im ÖFB-Kader. Alex Prass war im letzten Test beim, ja, sagen wir mal, ein bisschen besseren Schaulaufen, dem 1-1 gegen die Schweiz nicht dabei, davor aber auch als Außenverteidiger aufgeboten gegen Serbien. Und da hat er extra Applaus bekommen vom Herrn Rangnick, wie Stefan Hirländer zu sagen pflegt. Und das ist halt auch seine ultimative Chance auf Einsatzzeit irgendwo da auf der linken Seite. Bin gespannt. Also er hat es tatsächlich gegen Serbien, finde ich, auch vor allem auch defensiv sehr gut und sehr diszipliniert gemacht. Und das hat dem Teamchef gefallen. Ob es für die Startelf reicht, bin ich mir nicht sicher. Aber vielleicht auch gegnerabhängig. Keine Ahnung.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist gegnerabhängig.
Ja, und wenn er dann spielt und vielleicht auch noch das Ganze gut, dann gibt es vielleicht noch 3, 4, 5 Clubs mehr, die ihn haben wollen.
Genau, kann leicht sein. Dann werden wir sehen, ob wir den nach der EM noch einmal in Liebenau erblicken. Und wenn, dann vielleicht nur auf der Tribüne.
Ja. Und da sind wir gleich beim Thema Geld. Sturm verdient nämlich Geld mit den 5 Spielern, die bei der Euro vertreten sind. Gibt es eine sehr interessante, ausführliche Zusammenfassung auf abseits.at. Was steht denn da drin?
Da steht grundsätzlich drin, dass die UEFA eine festgesetzte Summe von 17 oder 18 Millionen Euro dafür verwendet, sie den Nationalteamspieler abgebenden Clubs zu überweisen, als quasi Entschädigung oder, weiß ich nicht, das dann anstehende Versicherungsprämie für verletzte Kicker, ich weiß es nicht genau, ist ja wurscht. Auf jeden Fall gibt es Kohle Und da wir die genannten EM-Fahrer haben, also den Otter, den Witt, den Tommy, den Jon und den Alex, ist es so, dass du ja voraus ausgerechnet hast, wenn ich das richtig mich erinnere, dass wir so in etwa, wenn wir davon ausgehen, dass die alle nach der Vorrunde abbeißen, trotzdem ungefähr 550.000 Euro überwiesen kriegen von der UEFA.
Über 500.000 jedenfalls. Also ja, in dem Artikel von Abseits.at kommen sie auch auf 522.000 Euro. Mhm. Das ist schon nicht so schlecht.
Nein, das nimmt man. Das nimmt man. Ich meine, was mich daran ein bisschen stört, wenn ich heute ein bisschen unkigen Tag habe, dann unkig gleich weiter. Wir haben natürlich auch gelesen, dass das davon abhängt, in welcher Clubkategorie du bei der UEFA eingeteilt bist, wie viel Geld du für deine Kicker kriegst. Und auch hier macht es die UEFA verkehrt. Sie gibt natürlich für die Clubs aus der Kategorie 1 mehr Kohle pro abgegebenen Spieler als für die Clubs der unteren Kategorien. Somit verdienen die Salzburger mit ihren Kickern, weil die wahrscheinlich ein Klasse 1-Club sind, pro Spieler wesentlich mehr, als wir pro Spieler kriegen. Und jetzt gar nicht im Vergleich zu Salzburg, sondern insgesamt im Vergleich oben unten, finde ich wieder mal, dass sich zeigt, dass die UEFA schon sehr stark an der Klassengesellschaft im Fußball arbeitet, weil Minimum hier könnte man das doch umdrehen und sagen, die kleinen Clubs haben vielleicht auch ein größeres Risiko und kriegen deshalb die großen Summen überwiesen und die großen Clubs haben eh größere Kader, die kriegen kleinere Summen überwiesen. Die ein bisschen fairer finden, aber das scheint die UEFA halt gar nicht zu jucken.
Ja, deswegen ist ja auch die Europacup-Reform so, wie sie ist und mehr Startplätze für Große und in Deutschland spielt dann bald die halbe Liga international bei 18 Teams und was weiß ich. Jo, ist halt so, aber zumindest diesen positiven Aspekt aus Sturmsicht gibt es da, genau. Was das Finanzielle betrifft. Das
500k, führt, mit denen keiner gerechnet hat.
Ja.
Also wir nicht.
Nein. Ja. Auf jeden Fall eine gute Sache, genau, für die Sturmkasse. Und das führt uns gleich zu dem einen oder anderen Transfer-Rumor. Mhm. Da haben wir uns ganz oben jetzt einmal den Namen David Affengruber aufgeschrieben.
Ja. David Affengruber scheint gern Poker zu spielen, wie es gerade wirkt. Andi Schicker wollte eigentlich sehen, unter Anführungszeichen, scheint aber jetzt schon mal das Blatt hingelegt zu haben und ausgestiegen zu haben. Man sieht sich jetzt auch anderweitig um, war zu lesen, hat der Sportdirektor in diverse Gazetten hineindiktiert, weil das Zögern vom David Affengruber ihn jetzt schon ein bisschen nervt. Und parallel dazu wird in Mönchengladbach vorn diskutiert, ob Affengruber ein Update in der Innenverteidigung ist oder bloß eine Ergänzung. Und manche fragen, ob man einen Spieler, der so pokert, überhaupt bei der Borussia haben will. Also ich glaube, sie könnten ihn brauchen, wenn man schaut, dass die, glaube ich, 50 Gegentore gefressen haben letzte Saison. Darf definitiv was tun in der Innenverteidigung. Und die sind, was Transfers betrifft, in Gladbach ja gerade ein bisschen im siebten Himmel, weil die haben es ja gerade geschafft, Kevin Stöger an Land zu ziehen. Und den wollten ja mehrere in der deutschen Bundesliga haben. Und jetzt sind es, glaube ich, gerade ein bisschen verwöhnt. Meanwhile ist heute aber auch das Gerücht aufgetaucht, dass Trabzonspor Interesse an David Affengruber hätte. Persönlich glaube ich ja eher nicht, dass David Affengruber in die türkische Super League gehen würde. Und ich glaube, selbst wenn es er tut, bezweifle ich ganz stark, dass die anscheinend an Entscheidungen im Hause Affengruber stark beteiligte Frau Affengruber, ich darf sie so nennen, der Anonymität willen, wahrscheinlich eher andere Destinationen bevorzugen würde als Trabzonspor. Und darum glaube ich an das eher nicht.
Ja, ich kann mir das auch nicht vorstellen. Also ich glaube schon, dass ja, Mittel- und Südeuropa, aber jetzt eher Italien, wenn dann da das Ziel ist und eher nicht die Türkei. Einen anderen Namen hast du da auch noch reingeschrieben ins Skript. Mhm.
Mansur Ouro Tagba. Kommt von 1860 München. Hatte angeblich losen Kontakt mit RB Salzburg. Da wurde aber nichts bestätigt. Und laut Afrikafoot.com, einer Seite, der man manchmal trauen kann, manchmal steht da kompletter Schmafu, gibt es einen Kontakt zu unserem SK Sturm. gibt aber auch die Meldung, dass der FC Köln in der Pole Position wäre und den 1,90 großen Mittelstürmer, der für das U20 bzw. U21 Nationalteam von Togo spielt. Stand jetzt ist es so, dass der junge Mann irgendwo zu Verhandlungen ist, weil er ist nämlich im aktuellen Lehrgang von Togo nicht dabei. Mhm. Also irgendwo verhandelt Mansour Ouru Takpa. Aber ob mit uns oder mit dem FC Köln oder mit irgendjemand anderem, das wissen wir jetzt nicht.
Apropos erster FC Köln, Gerhard Struber, was sagt man dazu?
Ja, ich kann die Pläne Kölns, die sportlichen Pläne Kölns schon seit mehreren Saisonen nicht nachvollziehen, so auch diesen.
Haben die, glaubst du, irgendwas in der österreichischen Bundesliga in der letzten Saison verfolgt oder nicht?
I don't know. Ich habe keine Ahnung, man muss ehrlich sagen, Köln ist nicht unbedingt auf Rosen gebettet, weil die verlieren die ganze TV-Kohle aus der ersten Liga und haben ja nach wie vor, soweit ich weiß, bis Ende dieses Jahres Transfersperre. Also die können im Spielermarkt eh gar nichts machen. Ja, und jetzt wollen sie halt vielleicht so einen Peitschenknaller holen. Ich weiß nicht. Also ob das ein Perfect Match ist, da hätte ich so meine Zweifel.
Ähnlich schräger Trainer-Move wie bei Nürnberg, die sich jetzt tatsächlich Miroslav Klose als Cheftrainer geholt haben. Nach seiner glorreichen Zeit in Altach.
Da wurde, glaube ich, auch ein Name gekauft. Ne? Wie erfolgreich das ist mit Namenstrainern, haben wir eh gesehen. Das geht so.
Ja. Wir sind ein bisschen abgeschweift. Wir waren eigentlich bei Sturm. Transfergerüchten. Emir Karic, ein Name, der jetzt schon länger herumschwirrt. Dürfte noch immer irgendwie Thema sein, zumindest wird es nicht dementiert, klar. Mhm. Dafür klarer dementiert wurde Interesse an Muharrem Huskovic, dem Stürmer der Austria. Mhm. Und ja, was die Eurofahrer betrifft, also auch Alex Brass ist es ruhig und auch um den Cheftrainer. Christian Itzer hört man momentan nicht wirklich was, auch wenn unser lieber Kollege Michael Pelitz ein bisschen Sorge hatte, die er geäußert hat bezüglich eines möglichen Wechsels nach St. Pauli, weil dort ja der Trainer Hürzeler zu Brighton wechseln wird. Auch kein schlechter Move, also jetzt wirklich kein schlechter Move. Und wir können uns das aber auch deshalb nicht vorstellen, weil ja irgendwie der Ilzer-Fußball jetzt nicht zu dem wirklich passt, was St. Pauli so spielt.
Ja, also würde mich wahnsinnig wundern, da sehe ich eine große Inkompatibilität im Kader. Und jetzt kann Pauli zwar wahrscheinlich einiges am Kader tun, wenn sie wollen, aber ob sie so nachhaltig was am Kader tun können, damit sie das ausgeht, weiß ich nicht. Plus, ich glaube, auch da im hohen deutschen Norden wird der Honigdachs einen Übersetzer brauchen, damit da irgendwer versteht, was er bei seinen Anfeuerungsreden meint. Und weiß nicht, ob das so zielführend ist, aber primär passt, glaube ich, einfach der Fußball nicht zusammen.
Na, kann ich mir auch nicht vorstellen. Und das war es eigentlich rund ums Thema Transfers. Also wahnsinnig viel tut sich ja nicht jetzt. Warten irgendwie, glaube ich, alle mal auf die Euro und was sie da so tut.
Das ist immer so ein bisschen eine Vakuumphase während des Turniers, finde ich.
Genau. Apropos Phasen, die sich ziehen und Vakuum und es geht nichts weiter.
Ah, Überleitungsweltmeister.
Yes, wir könnten jetzt wieder unseren oder meinen neuen Lieblingsjingle von Black FM einspielen. Hier kommt er.
Schottenfuhrer braucht eine Heimat!
Ich bin nämlich schon darauf angesprochen worden, dass der jetzt immer eingespielt werden muss und ich halte mich gern dran.
Also immer eingespielt muss, wenn es ums Stadion geht.
Wenn es ums Stadion geht, schwer zu überhören. Ein Verwirrspiel war jetzt das letzte Thema, das uns dahingehend beschäftigt hat. Es soll einen Volksentscheid darüber geben, nachdem es diese Machbarkeitsstudien gegeben haben wird, die dann im Frühjahr 2025 fertig sein sollen. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen deutsch. Die Kleine Zeitung hat darüber großflächig berichtet, auf der Titelseite, und an diesem Tag hat es aber sofort ein Dementi gegeben aus dem Bürgermeisterbüro und die waren extrem verwundert, dass das so dargestellt wird. Und jetzt steht irgendwie so Aussage gegen Aussage. Die einen sagen, ihr habt es uns so gesagt, die anderen sagen, wir haben es nicht so gesagt. Und ja, das nächste Verwirrspiel um dieses Thema ist perfekt. Ich habe keine Ahnung, was da stimmt und was nicht.
Ja, ich natürlich auch nicht. Man muss sagen, wir haben uns im Bürgermeisterinnenbüro schlau gemacht. Da wurde uns sehr, sehr insistierend gesagt, dass das so überhaupt alles nicht stimmt. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir natürlich auch unsere Kontakte in die Kleine Zeitung ein bisschen bemüht haben. Die erzählen uns wiederum, dass diejenigen, die für die Geschichte verantwortlich sind, genauso insistieren, dass es sehr wohl so war. Da scheint man im Sinn eines Appeasements bei der Kleinen Zeitung jetzt aber nicht weiter reinbohren zu wollen in das Thema. Wie auch immer. Ich finde, es passt prototypisch zu dieser Debatte, was da passiert ist. Und wir werden uns zu dem Thema noch ein bisschen schlau machen. Jedenfalls haben wir uns auch gefragt, wie das Thema aufgekommen ist, was denn der wirkliche Sinn und Zweck eines solchen Volksentscheides wäre, außer um ein Thema politisch absolut hoch zu kochen und dann der breiten Masse diese Entscheidung in die Hand zu geben. Wie gut dieser Plan ist, lasse ich jetzt einmal dahingestellt. Also jetzt gar nicht, weil ich natürlich gerne eine Zwei-Stadien-Lösung hätte und es wahrscheinlich anzunehmen ist, dass dann die Informationspolitik derer, die kein Stadion wollen, wesentlich besser ziehen wird als die Informationspolitik derer, die zwei Stadien haben wollen. Weiß nicht, wie gescheit es ist, so große Entscheidungen immer dem Volk so zu überlassen. In der Schweiz sehen sie das anders. Ich bin da ein bisschen skeptisch, weil dann gibt es halt in der Politik eigentlich nur mehr null politischen Entscheidungswillen. Und wenn ich mir das so quasi, wenn ich das so wegdelegiere und für gar keine Entscheidung mehr eintrete, dann muss man die Sinnhaftigkeit des Berufs als Politiker wirklich irgendwann beginnen zu hinterfragen. Aber einerlei. Spannend wäre ja, wenn die Machbarkeitsstudien ergeben, dass nur eine Lösung machbar ist. Wird dann über die eine auch angestimmt oder wie ist das dann?
Ja, eben nicht. Also das war ja das Argument, warum, glaube ich, die Verantwortlichen von der KPÖ gesagt haben, wir haben nie gesagt, dass es ein Volksentscheid geben soll, weil wenn da rauskommt bei diesen Machbarkeitsstudien, dass nur eine Lösung Sinn ergibt, wozu dann noch das Volk befragen. Das war so ein bisschen das Argument. Und ich sehe das wie du. Also es ist ja gerade bei dem Thema, finde ich, der ultimative Beweis, dass man da sie nicht die Finger verbrennen will und das nur abschieben will, wenn man es wirklich dann vorhat, das irgendwie in einer Volksbefragung zu machen, weil es geht sowas von gar nichts weiter. Und das Thema Machbarkeitsstudie, das ist ein Instrument, das nicht erst gestern erfunden worden ist. Das hätte man einfach auch schon vor 2 Jahren machen müssen. Und dann das ganze Thema Volksentscheid ist für mich einfach nur ein Beweis dafür, dass man das halt überhaupt nicht angreifen will, das Thema, und so weit wie möglich auf die lange Bank schieben will, wie es nur geht.
Ja, sehe ich also. Weil es ist ja so, dass man die Entscheidung über die Machbarkeitsstudien jetzt im Juni nicht in den Gemeinderat bringt, sondern im Juli. Und warum man das tut, erschließt sich mir überhaupt nicht. Nein. Weil wenn ich es alle hätte, würde ich schauen, dass ich es im Juni noch unterkriege. Aber da ist anscheinend eh nicht alle habe, ist eh wurscht, dass man das jetzt erst im Juli freigeben und dann in die Urlaubsphase hinein sozusagen die Beauftragungen versuchen zu machen. Also sagen wir uns ehrlich, vor September wird da keine Beauftragung passieren. Und somit ist eine Ankündigung für nächstes Frühjahr eh sportlich.
Ja, es wird sie eh wie immer verzögern, weil sie auch die ganzen anderen Sachen, die bis jetzt halt ausgearbeitet worden sind in der Standortsuche, da sind ja die Termine eh nie eingehalten worden. Also dann kann man wahrscheinlich eh schon von Sommer 2025 rechnen und dann ist schon wieder ein Jahr um.
Genau. Genau. Ist ein Jahr um.
Ist ein Jahr um und davor liegt noch viel Arbeit für Sturm, um jetzt das Thema Stadion für diese Episode abzuschließen. Viel Arbeit liegt vor Sturm aus erfreulichen Gründen. Wir haben das zum Anlass genommen, diesmal mit dem Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Teppich zu sprechen. Und der freut sich ja, wie wir uns alle, auch schon auf die Champions League. Und das war ein ganz wesentliches Thema in dem Gespräch, das ich mit ihm geführt habe. Also da ging es dann um Klagenfurt und die Möglichkeiten dort. Wir haben dann auch noch über das ganze Thema Ticketing gesprochen. Da gibt da ein paar Updates auch zum Thema Youth League und Sponsoring bis hin zu ganz interessanten Neuigkeiten rund um den Ausrüster der Schwarzen und auch über das Merchandising generell haben wir ein bisschen geredet. Zu Beginn ging es aber um die Mission Champions League aus organisatorischer Sicht und da vor allem um Klagenfurt. Ganz wesentlich ist jetzt einmal den Heimspielort klar zu machen. Das wird ja Klagenfurt sein, wie zu lesen war. Da hat es jetzt auch schon einen ersten Austausch gegeben. Bring uns einmal auf den aktuellen Stand. Was ist denn da der Stand der Dinge in Bezug auf den Austragungsort jetzt einmal?
Im Moment war es noch so, dass wir den Spieltag 7, das ist die dritte Jännerwoche, da hat es noch Probleme gegeben in Klagenfurt, weil die haben eine Big Air-Veranstaltung rund um die Heiligen Drei Könige. Und da geht es dann darum, dass das abgebaut wird, diese große Snowboard-Schanze, und dann der neue Rasen aus, ich glaube aus Portugal oder aus Spanien, gebracht wird und auch verlegt wird. Und das war ein bisschen ein Thema, aber vorige Woche haben wir dafür auch die Freigabe bekommen, haben das jetzt an die UEFA weitergeleitet, dass alle 8 Spieltage, wenn man so nennen möchte, 4 auswärts, aber auch eben 4 heim, je nachdem wie dann die Auslosung auch ist, dass eben alle Spieltage zur Verfügung stehen. Und jetzt warten wir final auf das Dokument mit der Bestätigung der UEFA, dass das jetzt in Ordnung geht und unsere Spielstätte eben in Klagenfurt sein wird.
Okay. Jetzt gleich einmal auch aus einer Fanperspektive gefragt, nachdem es jetzt quasi auch für euch klar ist, dass jetzt da rund um Klagenfurt geplant und vorbereitet werden kann. Tickets werden da natürlich sehr begehrt sein. Es passt natürlich auch mehr Zuschauer in Klagenfurt rein, wird man trotzdem, was das Ticketing betrifft, zu einem ähnlichen Modell greifen, wie man es jetzt auch schon bei den Cup-Finals bei den letzten 2 gemacht hat, sprich so stufenweise, oder ist man da einfach noch in der Überlegungsphase?
Nein, wir sind mit der Planung in Wirklichkeit durch. Wir wollen im Juli starten. Es hängt noch davon ab, wir müssen immer alles freigeben lassen, dann auch von der UEFA, auch was das Design betrifft, der Tickets, also der Rohlinge und dann der Abokarten. Und wir wollen dann aber schon in der ersten, zweiten, also spätestens zweiten Juliwoche in den Verkauf gehen, so sogenanntes Blind Date, weil die Auslosung ist ja erst Ende August. Wollen da ein 4er-Abo verkaufen und die ersten Schritte, also die ersten beiden Wochen, wird es natürlich wieder den geschützten Verkauf geben für Vereinsmitglieder und Abonnenten. Und derzeitiger Stand ist, dass man nicht nur sein eigenes kaufen darf als Abonnent, sondern man darf ein zusätzliches auch erwerben. Okay. Und nach den ersten 14 Tagen gehen wir dann in den freien Verkauf. Okay. Aber nur, was das Abo betrifft, jetzt natürlich im ersten Schritt einmal.
Also alles andere wird dann erst passieren, wenn man dann die Gegner kennt, also die Einzeltickets.
Genau, dann wird man eh sehen, in welche Richtung geht's. Bleiben wir weiter drauf beim Abo-Verkauf, je nachdem, welche Gegner wir gezogen haben. Und wann starten wir dann mit dem Tageskartenverkauf? Auch da werden wir natürlich wieder starten mit dem geschützten Verkauf und dann in weiterer Folge auch in den freien Verkauf.
Jetzt ist Klagenfurt natürlich auch ein Anreisethema. Ich glaube, die Spieltermine bleiben, obwohl sie die Champions League generell groß ändert, gleich mit 18:45 und 21 Uhr. Trotzdem wird ja womöglich die Anreisemethode Bus von vielen gewählt werden. Inwiefern plant oder denkt da der Verein, das irgendwie mit zu veranstalten, gerade wenn 21 Uhr Spiel ist, wird das ja dann auch recht spät für unter der Woche. Gibt es so Überlegungen auch?
Ja, auf jeden Fall. Speziell ist eigentlich, glaube ich, nur die erste Runde, weil das ist Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag derzeit noch ausgeschrieben, also im September, 17., 18., 19. wäre der erste Spieltag. Also sollte es zu Hause sein, könnte es auch ein Donnerstag sein. Natürlich werden wir versuchen, mit Busunternehmen und so weiter, es hat ja auch ein Angebot gegeben von der Stadt Graz, dass man da vielleicht unterstützt, was den Fantransport betrifft. Und da sind wir jetzt erstmals im Austausch, aber da sind wir jetzt noch nicht so weit, dass ich wirklich was kommunizieren kann, in welche Richtung es geht. Aber natürlich wollen wir auch unsere Fans bei der Anreise nach Klagenfurt unterstützen. Wir wollen auch wieder ein Fan-Dorf machen, also im Südbereich, weil das ist ja die Heimtribüne, so wie man sie vom Cup-Finale kennt, dass man dort schon ein bisschen früher kommen kann. Auch was den Bereich dann für den Merchandising-Verkauf betrifft, was dann auch noch mögliche Stationen betrifft, wenn man ein Ticket hinterlegt hat und so weiter. Also das haben wir beim ersten Location-Check schon eigentlich alles relativ genau definiert. Und jetzt geht es dann Zug um Zug ins Feintuning.
jetzt aus generell aus wirtschaftlicher Sicht gesprochen, dass das dass die Champions League natürlich nicht in Graz stattfinden kann, ist traurig, vor allem für die Stadt und fürs Land Steiermark. Jetzt hat Sturm natürlich auf der einen Seite mehr Aufwand durch den Transfer und den Aufbau natürlich dort, auf der anderen Seite haben halt auch Kapazitäten, auch im Hospitality-VIP-Bereich. Inwiefern liegt da auch ein finanzieller Nutzen drin? Gleicht sich das irgendwie aus? Wie kann man sich das als Außenstehender vorstellen?
Also prinzipiell in der Kalkulation ist es ja eigentlich genau mal zwei, jetzt ungefähr was die Kapazität betrifft. Sitzplätze gibt es ja 30.000 in Klagenfurt, aber der Unterrang im südlichen Bereich, also in der Fankurve, könnte man umbauen auch auf Stehplätze und wir dürfen das auch laut UEFA und wir hätten dann eine Gesamtkapazität von sogar 31.000 Personen. Und man muss die Spieltagskosten von Graz, wenn man sie umlegt auf Klagenfurt, muss man sie einmal zumindest verdoppeln. Mhm. Das heißt, dementsprechend höher sind die Kosten, was den Spieltag betrifft, was Security betrifft, Polizei und dergleichen. Natürlich ist auch die Miete in so einem großen Stadion ganz was anderes. Aber wir sind jetzt einmal in einem ersten Schritt, in einem sehr guten Austausch mit der Politik in der Stadt Klagenfurt, aber auch im Austausch mit dem Landeshauptmann von Kärnten. Und was man halt ein wenig vermisst bei uns zu Hause, ist eigentlich der strategische Weitblick, den die Politik dort vor Ort hat, nämlich im Sinne von, es sind jetzt keine großen Fußballfans oder es sind jetzt keine großen Sturm Graz-Fans, aber sie sehen einfach die Wertschöpfung, die wir bringen mit 4 Spieltagen, mit 30.000 hoffentlich, oder sagen wir im Schnitt 25.000 bis 30.000 Zusehern, was das für die Region bedeutet. Der Landeshauptmann von Kärnten hat ein Interview gegeben, hat gesagt, ja, die Einschätzung ist 2 Millionen Euro Wertschöpfung pro Spiel, also das heißt mal 4 sind es 8 Millionen. Und natürlich, wenn dann international, da steht dann Wörthersee-Stadion und dann werden sie manche denken, die Übertragung auch schon, schaut eigentlich ganz schön aus, man fliegt vielleicht die Drohne in der TV-Übertragung noch kurz über den See, kommt dann Richtung Stadion, diese Bilder, die international gesendet werden und diesen Weitblick haben, die vor Ort einfach, deswegen haben sie uns sehr herzlich willkommen geheißen und da sind wir auch im Austausch, was natürlich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen betrifft und da werden wir sehen, in welche positive Richtung das dann auch noch für uns gehen kann.
Mhm. Aber ja, zumindest gut, dass es mit den Kollegen und mit der Politik vor Ort so gut funktioniert. Generell jetzt Champions League ist jetzt ist Sturm ein Champions League-Verein, von denen gibt es nur 36, wenn man sie irgendwie auch in Richtung Vermarktung sponsorseitig denkt. Ist es so, dass man da automatisch oder bis jetzt schon gleich einmal mehr Interesse generiert bei Unternehmen in Bezug auf Sponsoring, Werbung rund um den Verein? Ist da irgendwas auch im Gespräch oder ist man eigentlich mit den bestehenden Partnern, so wie es ist, gut und ausgelastet?
Ja, natürlich im ersten Schritt großes Dankeschön an die Sponsoren, die wir auch in den letzten Jahren hatten, die uns begleitet haben. Sind wir gemeinsam sehr, sehr gut gewachsen und die Nachfrage ist jetzt in allen Bereichen sehr, sehr hoch. Man sieht ja auch, die 10.000 Abos waren relativ schnell ausverkauft. Wir gehen ja nicht aufgrund der Sicherheitsthematik, auch was das Grazer Derby betrifft. Man sieht es auch an den Mitgliederzahlen, 17.000, 18.000. Man sieht es am Merchandising-Umsatz, man sieht es an den verkauften Trikots, knapp 12.000. Die Nachfrage ist überall sehr, sehr groß und natürlich auch, was das Sponsoring betrifft, viele Unternehmen wollen jetzt auch partizipieren und teilnehmen. Und da ist es jetzt halt auch wichtig zu sagen, oder mir ist es halt wichtig zu sagen, ja, wir können gerne neue Partnerschaften eingehen, aber ich bin immer ein Freund davon, dass man das über mehrere Jahre macht, weil das ist dann eine noch höhere Win-Win-Situation, dass man die Marke entwickelt, dass man gemeinsam in die Kommunikation geht, dass die Leute draußen auch wissen, das ist ein Partner von Sturm Graz, dass man eben gemeinsam die Reichweiten steigern kann, den Werbewert steigern kann. Und es ist immer wichtig, dass es nicht nur ein One-Off ist, jetzt quasi, wo die Champions League ist, dass man Partner werden kann, sondern dass man das auch auf lange Sicht gemeinsam plant.
Aber das heißt, da ist man dadurch, seit es feststeht mit dem Meistertitel, sind da oder werden da Gespräche geführt mit verschiedenen Unternehmen?
Ja, natürlich. Zahlreiche Unternehmer und im Moment haben wir ein bisschen den Luxus auch, dass die Firmen auf uns zukommen und wir gar nicht aktiv irgendwo in den Verkauf gehen müssen, sondern wirklich, so wie ich es schon gesagt habe, dass die Firmen einfach auch derzeit in der Champions League Phase sozusagen partizipieren möchten.
Mhm. Jetzt ist der andere UEFA-Bewerb mit der Youth League natürlich vor allem auch ein sportliches Thema. Trotzdem vielleicht rein organisatorisch kann ich mir zumindest als Außenstehender vorstellen, ist der Aufwand auch kein geringer, weil es da natürlich auch von Seiten der UEFA einige Vorschriften gibt. Inwiefern ist man da schon soweit ready oder in den Planungen fortgeschritten, zumindest was du aus deiner Perspektive sagen kannst?
Ja, es ist ein weiterer Spieltag am Spieltag in Wirklichkeit. Na, es ist ja der große Spieltag, wenn man so nennen möchte, im Wörthersee-Stadion. Und dann ganz in der Nähe werden wir in einem etwas kleineren Stadion spielen, die Youth League. Aber da müssen wir erst den Location-Check machen, müssen wir auch schauen, ob das alle Anforderungen erfüllt, Flutlicht, Tribünenkapazität, Einlasskontrollen und dergleichen. Also da sind wir gerade am Aufsetzen des Spieltags. Aber auch das ist wieder ein, auch wenn es ein etwas kleinerer Spieltag ist, aber trotzdem ein zusätzlicher Aufwand am großen Spieltag. Und das ist ein hauptsächliches Thema natürlich, was den Besuch betrifft, der Scouts. Also gerade bei diesen U19, internationalen U19-Spielen, also kann man davon ausgehen, dass sehr, sehr viele Scouts auch vor Ort sein werden. Hm.
Ganz in der Nähe von Klagenfurt heißt konkret wo?
Derzeit ist es in einem Bezirk von Klagenfurt, das heißt 10 Fahrminuten vom großen Stadion entfernt. Und ja, wie gesagt, da sind wir jetzt am zeitnahe Location-Check zu machen, mit den Verantwortlichen zu sprechen vor Ort und dann auch diese Spielstätte der UEFA zu melden.
Das heißt, es ist organisatorisch schon auch wichtig gewesen, dass das in der Nähe des Champions-League-Spielorts dann ist.
Ja, es steht in den UEFA-Vorschriften, ich glaube jetzt 40 oder 45 Kilometer maximale Entfernung zum Hauptspielort. Das heißt, da gibt es jetzt rund um Klagenfurt, ich glaube, da gibt es jetzt nicht so viele Möglichkeiten, aber wir haben uns ganz in der Nähe gefunden, das auf den ersten Blick würde das jetzt ganz gut passen.
Okay, dann sind wir gespannt, wann es dann bekannt wird. Ein anderes Thema noch, was jetzt wieder die Fans vor allem betrifft, das uns aufgefallen ist, beziehungsweise uns auch von mehreren Seiten herangetragen worden ist, das ganze Thema Merchandising. Jetzt ist die gute Situation für den Verein, dass man gerade wahnsinnig erfolgreich ist und deswegen auch die große Nachfrage herrscht an Merchandising. Das Enttäuschende auf der anderen Seite ist für einige, die es noch etwas haben wollten aus dem Online-Shop, dass sie kaum mehr fündig geworden sind, beziehungsweise dass übers Frühjahr verteilt nicht wahnsinnig viel nachgekommen ist, war von verschiedenen Seiten zu hören. Wie schwierig ist, damit umzugehen, sich darauf vorzubereiten? War man gut genug vorbereitet auf diesen großen Erfolg oder ist es einfach auch aus eurer Sicht schwierig planbar gewesen?
Na, würde ich gar nicht. Ich meine, man kann natürlich immer das Haar in der Suppe suchen. Wir haben wieder weit über 1 Million Euro mehr Umsatz gemacht als im Vorjahr und das vorige Jahr war mit 2,4 Millionen Euro das absolute Top-Jahr im Merchandising. Also wir haben nochmal alle Rekorde in diesem Bereich gesprengt, auch was die Anzahl der Trikots betrifft. Ja, natürlich ist es manchmal mit Nike nicht so einfach, was die Verfügbarkeiten betrifft. Ist egal, ob es das Trikot ist, ob es reguläre T-Shirts sind oder sonstige Trainingsutensilien. Das heißt, da ist es schwierig, das, was nachgeliefert wird, da muss man immer extrem frühzeitig bestellen. Und bei den anderen Utensilien, so als Hoodies oder Lifestyle-Linie, die wir haben, also mit den Urban Stripes und so weiter, war die Verfügbarkeit eigentlich bis zum Schluss relativ gut gegeben. Aber jetzt muss man fairerweise sagen, jetzt geht das Wirtschaftsjahr auch zu Ende mit 30.06. Jetzt sind die Dinge so gut wie alle weg in den Medium Large, in den meisten, also höchst nachgefragten Größen. Und es kommt dann schon die neue Ware. Also jetzt kommen dann die neuen Nike-Produkte, das neue Trikot kommt, das wir am 1. Juli, glaube ich, haben jetzt geplant, die Präsentation zu machen. Das heißt, es geht alles mit Anfang Juli dann in den Verkauf. Und wenn man, also vom Umsatz her unglaublich, also es geht in Richtung 3,5 Millionen Euro. Vor einigen Jahren waren wir noch unter 1 Million, also das ist ja alles explodiert und ich glaube, dass wir gut vorbereitet waren. Manchmal hat es Lieferschwierigkeiten gegeben, aber ja, das ist halt, wenn die Nachfrage so groß ist, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin lieber, habe alles ausverkauft, also ich habe einen zu hohen Lagerbestand. und noch einmal auf das zurückzukommen. Also unglaublich auch, was die Mannschaft rund um das Merchandising der Saison geleistet hat.
Ja, definitiv.
Wenn man mal in den Shops war und dann gesehen hat, die Leute stehen überall Schlange bis raus auf die Straße. Wir haben zusätzliche Kassen installiert. Wir haben zusätzliche Druckmaschinen gekauft, was die Beflockung betrifft und, und. Also wir haben wirklich überall nachjustiert. Wir werden auch in Seiersberg einen neuen Shop bekommen. Zurzeit haben wir irgendwo zwischen 60 und 70 Quadratmeter. Der neue Shop wird 200 Quadratmeter haben. Also auch da werden wir den nächsten Schritt gehen, was den stationären Verkauf betrifft.
Ja, auf jeden Fall. Gute Entwicklung und lieber so als andersherum. Nike ist ein gutes Stichwort, das ich noch gleich aufgreifen möchte. Jetzt ist man ja, nachdem Red Bull Salzburg zu Puma wechselt und die Austria auch den Ausrüster gewechselt hat, das einzige Nike-Team jetzt in der Bundesliga. Hat das irgendeine Auswirkung auf die Zusammenarbeit, dass man da jetzt quasi der exklusive Nike-Bundesliga-Verein ist in Österreich, oder gibt es da irgendeine Entwicklung mit der Partnerschaft? Oder ist das nicht so?
Ja, wir haben ja frühzeitig die Partnerschaft verlängert. Wir sind gerade in der Finalisierung des neuen Vertrags, und der das Gesamtvolumen von Sturm Graz bei Nike so groß geworden ist, ist der Vertrag ein direkter mit Nike International. Das ist die Weiterentwicklung, das ist natürlich auch dementsprechende wirtschaftliche Weiterentwicklung. Was den Return betrifft, was die Prämien betrifft, was die Freimengen betrifft, also da sind wir wieder mal gemeinsam mit der Marke Nike und Sturm Graz sind wir massiv gewachsen, und freue mich auf die weiteren gemeinsamen Jahre.
Das heißt, direkt heißt, die Kooperation mit 11 Team Sports gibt es dann nicht mehr?
Ja, die gibt's trotzdem, aber Sturm Graz als Verein ist Nike mittlerweile so wichtig, dass sie sagen, die Assets wollen wir in einem direkten Vertragsverhältnis haben. 11 Team Sports wird es weitergeben, also es wird dann weiterhin der Partner sein, der die Drucke macht und der die Lieferungen abwickelt, aber der Vertrag von Sturm Graz wird eben jetzt dann direkt mit Nike International abgeschlossen.
Bringt das auch, ich habe es zumindest einmal gelesen, Vorteile in Bezug auf Gestaltung der Produkte, ist das so, auch der Trikots und so weiter?
Ja, da gibt es immer zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite wir sind ein Nike Pro Team, heißt es. Da gibt es eine bestimmte Kollektion, die gibt es europaweit. Die ist für alle in Wirklichkeit sehr ähnlich. Natürlich kannst du die Farben selbst gestalten, und du kannst sie zusätzlich veredeln mit Streifen oder mit Logos, mit Flaggen oder wie auch immer. Oder dann gibt es die SMU-Variante, dass du dann wirklich deine ganz eigene Kollektion entwerfen lässt. Das heißt, du könntest zu 100% dein eigenes Trikot machen, zu 100% deinen eigenen Hoodie und so weiter. Das Problem an der zweiten Variante ist, die ich natürlich auch sehr spannend und attraktiv finde, dass du sehr, sehr früh, wir haben voriges Jahr im August 23, ja, habe ich sowohl die Kollektion als auch die Stückzahlen für die Saison 24/25 definiert.
Okay.
Nur damit man mal ein Gefühl bekommt, ja, wie weit voraus man planen muss. Wir haben die Farben definiert, wir haben die Trikots definiert, also. Und du kannst dann erst ein halbes Jahr später wieder sozusagen nachbestellen, dass du wieder Ware bekommst. Das heißt, da abzuschätzen, habe ich wieder die gleiche Saison wie heuer oder nicht, müsste ich eigentlich schon im August 23 wissen, wie es mir 24/25 geht. Mhm. Das ist immer eine riesengroße Herausforderung, und es gibt ein wenig mehr Flexibilität beim Einkauf, wenn wir auf diese Nike Pro Team Linie zurückgreifen können.
Mhm. Okay. Aber ja, auf jeden Fall, dann entnehme ich daraus, dass das eine sehr erfreuliche Entwicklung nimmt, die Partnerschaft mit Nike. Und ist das auch festgeschrieben, wie weit man jetzt den Vertrag quasi verlängern möchte?
Natürlich ist das niedergeschrieben, die Laufzeit. Ich glaube, wir haben uns gerade 5 Jahre committed. Also es ist gar nicht auswendig, ob es 4 oder 5 Jahre hat, und eine sehr lange weitere Zusammenarbeit.
Ja, soweit also Thomas Tebich, Geschäftsführer Wirtschaft des SK Sturm. Da war einiges an Infos drin, wenn wir die einzelnen Punkte vielleicht so durchgehen. Also mit Klagenfurt ist soweit, wie man hört, alles geklärt. Auch dieser eine kritische Termin da im Jänner, wo das Stadion zur Snowboard-Schanze wird, wieder so ein lustiger Aspekt in der Geschichte dieses Stadions nach dem Wald. Jetzt das Snowboard-Hupfen. Aber es geht sich anscheinend alles aus, auch weil man da, glaube ich, dann sogar zweimal den Rasen tauscht. Geht ja auch dort anscheinend viel besser als in der Merkur-Arena. Wobei, kurzer Sidestep, ich habe jetzt gerade gelesen vorhin, dass auch in Graz unter großem politischen Beifall wieder der Rasentausch eingeleitet worden ist, als ob das, weiß ich nicht, ein Mega-Ereignis wäre.
In Graz ist ein Staatsakt, den Rasen zu tauschen.
Es ist ein Wahnsinn und das ist EM-Rasen, den man da bekommt und das ist ja so super. Und
aber lass mich raten, das ist ein Rasen, auf dem dann schon EM gespielt wurde.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, den das reißen sie immer in Deutschland aus und den haben wir quasi bei Willhaben bestellt.
Genau. Also.
Schön.
Der zaumtretene Rasen aus, weiß ich nicht, ja. Düsseldorf.
Ja, aus Gelsenkirchen. Ja. Sehr schön. Ja, super.
Genau. Und,
ein EM-Rasen.
Ein EM-Rasen für Graz.
Match used lawn. Mit Unterschriften.
Vielleicht ein paar Stoppeln drin oder ja, genau, Stutzen hinige.
Ja. Schön.
Ja, für Graz reicht es anscheinend, deswegen ist man ja, glaube ich, auch nur Drittletzter oder so in der letzten, im letzten Rasen-Ranking geworden, weil man ja so einen tollen EM-Rasen hat.
Genau.
Deshalb Klagenfurt für die Champions League und da gab es ja auch schon Ticket-Infos, wie eben Thomas Teppich erklärt hat. Mhm. Und auch
spannend, dieses Blind-Date-Abo.
Ja, Blind-Date-Abo habe ich auch noch nicht so gehört, aber ja.
Ja, ich meine, also ganz ehrlich, für so Patienten wie uns, perfekt, oder?
Super.
Also wir würden es ja so und so kaufen, dann kaufe ich es in der Blind-Date-Phase, weil probably ist dann noch günstiger.
Möglicherweise, ja. Mhm. Also, aber auch hier eben, wie schon zuletzt üblich, setzt man da auf dieses Stufenmodell, also von Abo Plus über Member und dann eben Abonnent.
Was sich mir nicht erschließt, ist, wie das gehen soll, dass wir als Member Plus Kandidaten eventuell zwei Karten kaufen können. Wie soll es in das ausgehen?
Ja, das stimmt. Wenn alle dabei sind, dann.
Also, ich weiß jetzt den Member Plus Anteil nicht, aber jetzt wissen wir, dass wir 15.000 Mitglieder haben. Wahrscheinlich schon mehr.
Mehr, er redet ja von 17.000, 18.000 ja. Und 10.000 ja, okay. Abonnenten.
Genau, 10.000 Abonnenten. Jetzt quasi nicht unscharf gerechnet, haben wir 8.000 Member Plus vielleicht.
Mhm.
Und die dürfen zwei Karten kaufen. Das sind 16.000 Karten schon mal weg.
Ja.
Wird eng.
Könnte recht schnell gelaufen sein, dieser
wird
Vorverkauf.
Wird eng mit Karten im Einverkauf, behaupte ich einmal.
Auch wenn man, wie er erzählt hat, dann sogar den Südunterrang in Stehplätze verwandeln kann, was er jetzt die UEFA wieder erlaubt hat in den Europacup-Bewerben. Und dann wären es sogar knapp im 31.000. Ja. Habe ich auch nicht gewusst. Bin gespannt, wie das mit möglichen Bustransporten der Fall sein wird. Habe ich auch nicht gewusst, dass es da ein Angebot der Stadt Graz zur Unterstützung gab.
Das habe ich irgendwo gelesen,
das
aber ich habe auch nur gelesen, dass es das gibt. Das heißt, da kriegen wir dann GVB-Busse zur Verfügung.
Hey, wir können euch leider kein Stadion hinstellen, aber da habt ihr ein paar Busse.
Was passiert dann eigentlich? Ja, aber gut, wurscht. Weil, also, stellen Sie nur die Busse oder auch die Fahrer, weil wer fährt dann am nächsten Tag in der Früh um 5 Uhr auf der Linie 63?
Ja.
Und vor allem, wer putzt von 4 Uhr zurückkommen über die Park bis 5 Uhr in der Früh den Bus, damit ein normaler Morgengast in einem GVB-Bus in das Ding wieder einsteigen will?
Ja. Naja. Man weiß nicht, ob es irgendwie ein schlechtes Gewissen-Move ist oder ein komplett Verarschungs-Move von der Stadt Graz. Bin mir nicht ganz sicher.
Ja, also oder sie haben es einfach nicht fertig gedacht. Das würde auch gut passen, finde
ich. Ja. Cool ist jedenfalls, dass es auch wie in den Cup-Finals zuletzt auch wieder ein Fandorf geben wird. Macht auf jeden Fall Sinn, das auch dann richtig auszukosten.
Full Side Note an die Antenne Steiermark. Freunde, wenn es wieder den DJ stellt für das Fandorf, dann gebt ihm bitte ein Sound-Unlock mit, die groß genug ist für die 10.000 Quadratmeter dort und bitte tut es die CD vom Antenne-Schulskitag 1995 außer aus dem CD-Player. Okay, danke.
Was willst du nicht noch 30 Mal Steiermark hören, bevor das Spiel losgeht?
Ich schon. Ja, wie auch immer.
Ja, so viel zum Thema Stadion in Klagenfurt. Also da ist jetzt einmal alles soweit auf Schiene.
Eingehen muss man noch auf die sehr dramatisch formulierte Passage von Thomas zum Thema, der Landeshauptmann in Kärnten sagt 2 Millionen Wertschöpfung pro Spieltag.
Ja.
Also das muss man schon noch mal herausstreichen. Ich weiß nicht, wie sie es so schnell ausgerechnet haben, aber möge es so sein, dann reden wir schon von 8 Millionen Wertschöpfung. Schöner Wert, über den sich Klagenfurt freut.
Mhm.
Ja. Dafür tauschen sie sogar einen Rosen.
Ja, eben zweimal sogar. Ne? Mhm. Also jetzt und dann im Winter noch einmal, nachdem die Snowboard-Hupferei vorbei ist. Also kann man halt auch alles machen, wenn man will.
Genau.
Sponsorenseitig hat es auch erwähnt, gibt es jetzt anscheinend dann doch einige Unternehmen, die da am Kuchen Champions League Team Sturm Graz mit naschen möchten. Bin gespannt, ob sie da irgendwas ergibt. Natürlich auch längerfristiger Natur. Also das ist natürlich nachvollziehbar, dass man da nicht nur ein One-Off, wie es er genannt hat, anstrebt, sondern dann schon irgendwas Längerfristiges. Aber ich bin gespannt, was sie da tut. Also und auch wer das dann ist, aber das werden wir eh erst sehen. Was Sturm ja auch noch organisieren muss, neben der Champions League, ist die Youth League. Da haben wir im letzten Querpass, der Jürgen und ich, schon ein bisschen drüber gesprochen. Und da wird man jetzt, wie eben der Thomas gesagt hat, in direkter Nähe zum Wörthersee-Stadion spielen. Hast du eine Idee, wo das sein kann? Weil er wollte es ja dann irgendwie nicht verraten.
Nein, kann ich nicht wirklich, aber wenn ich nicht ganz falsch liege, ist, also ich habe mir jetzt, wie viele Minuten hat er gesagt mit dem Auto?
10.
10 Minuten. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange du mit dem Auto vom Wörthersee-Stadion zum SAK-Platz brauchst, aber ich glaube, viel länger wie 10 Minuten,
ja, dauert das nicht. Das ist der eine Guess und der andere ist die Sportanlage Fischl, wo der ASK Klagenfurt spielt. Der früher mal auch FC Kärnten Heimstätte war, vor Ewigkeiten mittlerweile. Mhm. Und das ist möglicherweise auch ein Spielort. Also einer von den zwei wird es wohl sein. Schätze ich. Jo, das ganze Thema Merch haben wir dann auch noch besprochen. Und da ist uns ja aufgefallen, dass nicht mehr wahnsinnig viel verfügbar war und auch nicht die Auswahl wahnsinnig groß ist. Jetzt hat es der Thomas so erklärt, dass das einfach an den großen Umsätzen liegt, die man da gemacht hat in den letzten Wochen und Monaten. Da sind einige Rekorde gesprengt worden und es ist auch ein bisschen schwierig und das ist ein Argument, das ich natürlich nachvollziehen kann und das ich am interessantesten gefunden habe, dass man halt sehr früh immer, was jetzt Nike-Geschichten betrifft, vorbestellen muss. Das heißt, dass er im vergangenen August schon für die bevorstehende Saison Kollektion und Stückzahl bestellen muss, macht es dann natürlich nicht immer so einfach. Und ja, jetzt geht der Umsatz, wie gesagt, Richtung 3,5 Millionen Euro, hat er gesagt. Und ja, dafür investiert man ja auch wieder, wie er erwähnt hat, im Shop in Seiersberg, der dann über 200 Quadratmeter groß sein soll. Also ja, ist natürlich nicht cool für die noch gern was gehabt hätten oder im Online-Shop gern noch irgendwas ergattert hätten. Und vielleicht hätten wir ja gewisse Dinge anders machen können, aber zumindest das Argument mit dem ganzen Nike-Stuff kann ich schon gut nachvollziehen. Du auch?
Ja. Ja, aber es waren ja auch nicht Nike-Dinge nicht mehr da. Und ich glaube, die prägende Aussage, die er getätigt hat, der Thomas, ist, es ist ihm 10-mal lieber, er ist wochenlang ausverkauft, als es bleibt ihm zu viel Ware am Lager. Okay, kann man so sehen, kann man auch anders sehen. Ich weiß nicht, wie oft man Doublesieger werden wird und wie oft dann sozusagen der Hype um den Verein so hoch ist, dass Väter und Mütter und Omas und Opas ihren euphorisierten Kids noch was kaufen wollen und dann stehen sie vor leeren Regalen, digitalen Regalen. Ich weiß es nicht. Aber passt schon, bloß keine Verbindlichkeiten aufbauen Wir sind halt ein sehr vorsichtiger Club, was solche Dinge betrifft. Wahrscheinlich eh richtig so.
Ja, und ganz am Ende haben wir dann eh auch noch über Nike gesprochen und das war zumindest für mich jetzt auch neu, dass erstens dieser Vertrag
nicht nur für die
verlängert worden ist, langfristig, 4 bis 5 Jahre hat er gemeint, und dass man vor allem auch jetzt direkter Partner von Nike International ist und das da quasi in der Gunst von Nike gestiegen ist, weil man eben auch ja durch den Erfolg beziehungsweise über die Absatzmengen da ja einfach ein wichtigerer Partner geworden ist. Auch gut.
Mhm. Mein 11 Team Sports bleibt drinnen, haben wir gelernt, aber man kann direkt mit Nike reden, weil man so ein wichtiges Asset geworden ist.
Genau.
Ist schön. Und ob es 4 oder 5 Jahre sind, werden wir dann das nächste Mal erfahren. Dann hat der Thomas vielleicht nachgeschaut.
Genau. Na, aber ja, bin gespannt. Und das neue Trikot, hat er gemeint, soll eben am 1. Juli präsentiert worden werden. Das ist dann eh schon in knapp 3 Wochen.
Das Video dafür wurde bereits vor 2,5 Wochen gedreht in einer unterirdischen Location in Graz.
Das schau her. Alles ja. Klar.
Wenn ich das so weit spoilern darf. Mhm.
Sind wir gespannt, wie es aussehen wird.
Genau.
So viel zum Interview mit Thomas Teppich. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, zu den Damen. Was gibt es denn da eigentlich dort zu vermelden?
Also grundsätzlich viel, wenn auch nicht wahnsinnig Mitreißendes. Auch bei den Damen gibt es Abschiede aus der Mannschaft. Wir verabschieden Andrea Glibo.
Das tut echt weh.
Ja, und traurigerweise tut noch viel mehr weh, wo sie hingeht. Sie geht nämlich nach St. Pölten. Mhm. Linda Mittermeier in die USA. Jasmin Reichmann per Leihe, wohin, habe ich nicht so ganz rausgefunden. Emma Fuchs, die geht zu VfL Wolfsburg U20. Elena Gößler, die geht zur VfL Wolfsburg U20, also die machen quasi gemeinsam eine Reisegemeinschaft. Und Rachel Avant, wo die hingeht, wissen wir nicht, aber die ist ja eh Globetrotterin, die wird schon wieder irgendwo
einschlagen. Genau, die war schon ziemlich unterwegs und jetzt eh nur ein halbes Jahr da und das war es dann auch wieder.
Ja, also hat, glaube ich, beidseitig niemanden wahnsinnig gethrillt, die Zusammenarbeit und somit. Ist, wie es ist. Freuen wir uns auch über Vertragsverlängerungen. Sophie Meierhofer und Laura Lilholm-Petersen haben das Arbeitspapier verlängert.
Genau.
Freut uns. Allerdings, wenn meine Arithmetik im Shell nicht komplett auslässt, haben wir Handlungsbedarf im Kader, weil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gehen, 2 verlängern den Vertrag. Da ist ein kleines Delta und da gilt es wahrscheinlich ein bisschen was reinzufüllen. Das hat uns eh auch der Cheftrainer das letzte Mal gesagt, dass der Kader partiell zu verstärken ist, sehen wir auch so. Und da kann man sich ja ein Beispiel bei der Austria nehmen, Andi, oder?
Ja, die haben ja also jetzt zu Beginn der vergangenen Saison ja schon einen interessanten Transfer gemacht mit Kathi Schichtl, immerhin noch immer Nationalteamspielerin, die lange Zeit bei Werder Bremen gekickt hat und jetzt eben ihre erste Saison bei der Austria absolviert hat. Und jetzt haben sie auch noch Virginia Kirchberger verpflichtet, ebenfalls langgediente Nationalteamspielerin. Und die beiden werden jetzt wohl das Innenverteidigerinnen-Duo sein bei der Austria. Und das ist schon eine Ansage. Also wenn man das mit dem Kader und der Einkaufspolitik und auch Trainerentscheidungen bei den Herren der Austria vergleicht, fahren da die Frauen besser, würde ich sagen, momentan. Und kaufen da das größere Personal ein. Respekt.
Größer definitiv. Ne? Weil Schichtl und Kirchberger nebenan sind definitiv die größte Innenverteidigung, die es im österreichischen Damenfußball im Angebot gibt. Also Kopfbälle kannst du lassen, würde ich sagen.
Ja, aber bin gespannt, dass die Abgänge bei Sturm eröffnen jetzt natürlich viele Möglichkeiten am Transfermarkt und ich hoffe mal, dass Sagan Duran das vor seiner Vertragsverlängerung gewusst hat, was da an Umbruch auf das Team zukommen wird. Der Abgang von Andrea Glibo steht, glaube ich, eh schon eine Zeit lang fest. Aber auch bei den anderen, da weiß er hoffentlich, dass ja doch auch noch ein gewisses Geld dann zur Verfügung steht, um die eine oder andere Spielerin zu verpflichten und den von ihm angestrebten Umbau auch spielerischer Natur weiter voranzutreiben.
Ich glaube, genau die Ausfahrt muss man nehmen und sagen, jetzt gibt es die Chance, jetzt ist doch, da wird jetzt doch einiges umgebrochen im Kader und dann hast du einfach die Chance auf den Fußball, den du spielen willst, diese Geradlinigkeit, das Thema Tiefgang, Aggressivität im Vorwärtsverteidigen, ganz all diese Attribute, da kannst du jetzt suchen oder hast hoffentlich schon gesucht und hast die Transferziele schon alle auf deiner Liste und kannst das jetzt Stück für Stück abarbeiten. Ich glaube, da lässt sich jetzt schon einiges gestalten und da sind die Namen wahrscheinlich nicht ganz so prominent wie bei der Wiener Austria, aber wenn es zu diesem Fußball passt, soll es mir sehr recht sein.
Ja, wir sind gespannt, wann es da was zu vermelden gibt. So viel zum Transfer- bzw. Abgangsgeflüster oder Vertragsverlängerungsgeflüster der Sturmfrauen. Jetzt haben wir noch einen Punkt.
Genau.
Der da lautet die Doku. Ein ganz großes Thema in den letzten Tagen, zumindest mit dem ich gesprochen habe, der nicht bei der Premiere war. Hast du es schon gesehen? Wie findest du das? Findest du das gut? Findest du das schlecht? Mhm. Wie geht es dir damit?
Jungfräulich. Ich habe es nämlich immer noch nicht gesehen. Ganz ehrlich, ich habe es noch immer nicht gesehen. Ich hatte noch nicht die Zeit und die Muße, mich hinzusetzen, um mir das anzuschauen. Und bin deshalb sehr amüsiert ob dem, was ich rund um diese Doku alles höre. Also am Tag nach der Premiere ist mein WhatsApp eher übergegangen mit Nachrichten von verschiedensten Menschen aus dem schwarz-weißen Universum, die mich nach meiner Meinung gefragt haben. Die waren alle sehr verwundert, dass ich es noch nicht gesehen habe. Und ich habe dann zurückgefragt und da habe ich einen bunten Strauß an Meinungen zurückbekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Wie geht es dir damit, Andi?
Ja, auch. Also ich war ja bei der Premiere und jetzt muss ich noch ein negatives Shoutout aus dem Ladies and Gentlemen Hulls Umfeld nachreichen, denn es ist ganz klar, das geht jetzt in dem Fall an dich und an den Mike, warum ihr nicht dort wart, ist sehr verurteilt worden, muss ich an dieser Stelle noch erwähnen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du irgendwas zu deiner Verteidigung sagen willst, aber...
Ja, Eva Matischnik, Rosa Lucia Wonisch.
Alles klar.
Ja?
Der Mike hat, glaube ich, vergessen, sich Karten zu kaufen. Das ist wirklich,
der Mike hat
das ist
offiziell gesagt, er hat vergessen, sich Karten zu kaufen.
Ja, genau. Offiziell. Es gibt eine inoffizielle Wahrheit auch.
Wie die Karten im Verkauf waren, schon gewusst, dass ich da familiär nicht kann.
Okay, na, das ist verständlich, aber ich wurde gebeten, das noch auszurichten.
Danke. Danke, dass du das in der Sendung ausrichtest, du Hund, du.
Ich war, wie gesagt, am Schlossberg oben und der war ja auch droschenvoll, die Kasematten. War ja dann auch vor der Doku-Premiere noch ein schöner Moment mit der Verkündung der Kitteschwili-Vertragsverlängerung mit verdienten Sprechchören für den Otter, aber auch für Andi Schicker, war sehr cool. Mhm.
Die Sprechchöre ans Video.
Ja, genau. Sehr nett. Ja. Ich hoffe, er hat die Black FM Insta-Story davon gesehen, weil dann hat er es auch gehört.
Bin ich mir ziemlich sicher. Oder es gab noch andere Insta-Stories.
So vielleicht, an zwar.
Ja.
Und dann hat eben Marko Stankovic, der das Ganze für Sky moderiert hat, übergeleitet auf die Doku, die dann eben ja, ein bisschen über 70 Minuten dauert hat. Und so vor Ort war natürlich sehr viel, also man hat es dann eigentlich fast normal anschauen müssen, weil man hat eigentlich dann viel nicht verstanden, weil bei witzigen oder speziellen Szenen dann natürlich so ein bisschen wie im Stadion sofort gekrölt, geklatscht, gelacht oder sonst was worden ist. Also es war ein bisschen so Public Viewing von so einer Doku ist vielleicht gar nicht so cool. Deswegen habe ich es mir dann auch noch einmal angeschaut, um mal alles so richtig mitzukriegen. Und mir ist es dann im Grunde genommen ähnlich gegangen wie vielen. Ich finde schon, dass es einige starke Momente gibt, die sich im Wesentlichen alle in der Kabine abspielen. Besonders hervorzuheben die Szene rund um Jan-Goran Stankovic nach seinem Ausschluss gegen Hartberg. Mhm. Oder natürlich auch die Szenen, die eh schon davor von Sky gespoilert worden sind via Social Media, was ich nicht ganz verstehe, warum man das tut, rund ums Cup-Finale in der Pause. Mhm. Wahrscheinlich jeder beste Moment, muss man ehrlicherweise sagen, weil das so diesen Team-Spirit und ja dieses Teamgefüge halt einfach auch herausarbeitet, auch mit den Aussagen von Chris Ilzer und so dazu. Also das ist sehr cool. In Summe ist es dramaturgisch, aber tue ich mir ein bisschen schwer, weil, und das habe ich auch von anderen gehört, ein bisschen so gewirkt hat wie so aneinandergereihte einzelne Beiträge, die halt auch vor einer Sky-Übertragung laufen könnten. Und das wird vor allem gegen Ende der Doku hin ein bisschen schwierig, wo ja alles immer intensiver, alles immer knapper worden ist in Richtung Meistertitel. Und da ist es dann schon sehr gehetzt irgendwie. Also man wird dann so durchdruckt und das finde ich von der Dramaturgie her hätte man vielleicht noch besser lösen können und warum man dann nicht zumindest auf 90 Minuten ausdehnt, verstehe ich nicht. Keine Ahnung, ob das immer die Vorgabe war, dass das 75 Minuten lang sein muss. Aber gerade so gegen Ende ist es dann ganz schnell vorbei und dann auch sehr plötzlich aus. Und das finde ich ein bisschen schwierig. Also coole einzelne Einblicke, aber in Summe ein bisschen was nicht.
Ein bisschen was nicht. Danke für die Zusammenfassung, Herr Terler.
Bitte. Ja. Also es ist, es bleibt ein mittelmäßig unterhaltender Gefühl zurück, muss ich ehrlich sagen.
Ich habe irgendwie gehört, coole Aspekte, ein bisschen wirkt es wie ein Episodenfilm und die Erwartungshaltung war wahrscheinlich ein bisschen zu hoch.
Ja.
Und vor allem das Letzte kann ich mir gut vorstellen. Es ist so viel drüber geredet worden, dann waren die Spoiler, das baut natürlich eine Erwartungshaltung auf, vor allem nach der Saison mit wir haben das Blaue vom Himmel gespielt, da kannst du dann wahrscheinlich die Erwartungshaltung nie treffen oder das voll erfüllen. Ich glaube, da scheiterst immer als Filmmacher und wie gesagt, ich habe es noch nicht gesehen, glaube, dass er verdienterweise gerade auf Urlaub ist, der Christoph Jochum, und so viel können wir ja sagen, wir sind schon in Kontakt mit ihm und möchten mit ihm über die Doku auch noch mal reden ein bisschen.
Ne? Ja, und Erwartungshaltung ist ein guter Punkt, weil man hat natürlich, wenn man sich Fußball-Dokus anschaut, fällt einem sofort ein, keine Ahnung, Sunderland, Till I Die, die ganzen Amazon Prime-Geschichten, aber die sind ja auf einem ganz anderen Level produziert, was Team betrifft. Und ich glaube, ja, also ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass das Sky-Team ziemlich klar war und dass die das halt auch ein bisschen nebenher produziert haben. Das ist jetzt kein Vorwurf, sondern das wird einfach so der Plan gewesen sein, dass die das halt dazu gemacht haben. Und die Erwartungshaltung ist dann halt extrem hoch und ist dann halt auch immer wieder befeuert worden mit so kleinen Schnipseln davor schon. Und das ist dann, da muss man halt damit leben, dass man halt auch enttäuscht ist ein bisschen danach.
Ja, ich meine, ich finde, das ist das, was ich mir von Anfang an gedacht habe. Natürlich wird so ein Doku dann verglichen mit Dingen wie Sunderland Till I Die. Aber es hat immer geheißen, Sky begleitet die Mannschaft. Also sportlichen Fokus. Sunderland Till I Die charakterisiert Menschen im Umfeld von Sunderland und zeigt deren Geschichte mit dem Niedergang dieses Fußballclubs. Und die Dramen, die dich da rundherum abspielen. Also das ist, finde ich, von der Grundkonzeption her eine ganz andere Doku. Und, das darf man auch nicht vergessen, das hat ja eine andere Audience. Wenn du eine Doku über Sturm Graz produzierst, produzierst du die für die Sturm Graz-Fans und deren direktes Umfeld. Da kriegst du keine Millionen Audience dafür zusammen, das wirst du schwer hinkriegen. Sunderland Till I Die haben, wie es das erste Mal auf Netflix war, gleich einmal mehrere Millionen Menschen geschaut. Also ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, dass natürlich das Investment von Sky in so eine Doku finanziell überbordend hoch sein kann. Und dafür sind die Bilder, die ich bislang gesehen habe, eh cool.
Sind sie. Also ja. Darf man echt nicht falsch verstehen. Eine Kameraeinstellung und so, es sind ja super Szenen dabei, wirklich extrem geil.
Also, da muss man die Fodersche Kirsche im Dorf lassen und einfach sagen, ja, okay, wahrscheinlich mit einer zu hohen Erwartungshaltung drauf losgegangen. Das, was rausgekommen ist, ist trotzdem grundsätzlich ein cooles Produkt, das vielleicht im Narrativ ein paar Schwächen hat. Ja, okay. Aber wir haben immerhin eine, ich kenne ganz viele österreichische Bundesligisten, die haben keine.
So ist es. Ja. Ein Punkt, der natürlich auch noch, den man noch diskutieren kann, ist, die Mannschaft wird begleitet über eine Saison. Das war von Anfang an, glaube ich, ist das so ausgerufen worden. Warum man dann halt teilweise das halt dann auch ausgedehnt hat auf Personen außerhalb der Mannschaft, verstehe ich nicht hundertprozentig. Und man hätte sich viel mehr, vielleicht noch mehr auf die Mannschaft oder auch andere Spieler konzentrieren können, weil da kommen dann halt doch auch immer die gleichen vor. Ich meine, es ist natürlich lustig, gewissen Spielern zuzuschauen und die sind halt auch kameratauglich. Oder ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ich glaube, es war der Christoph Jochum, der gesagt hat, ein Yusuf Gazibegovic beißt halt irgendwie gleich in jede Kamera rein. Sieht man auch. Mhm. Aber vielleicht hätte man sich noch mehr darauf konzentrieren sollen, wirklich auf den Kader, die Mannschaft, das Trainerteam. Und das war's. Und deswegen verstehe ich nicht, warum man es dann doch ein bisschen weiter aufgemacht hat, wenn man eh nur 75 Minuten Zeit hat. Mhm.
Genau, das habe ich auch gehört. Warum gibt es Menschen aus der Organisation, die man reden hört, und vielleicht hätten Fanaspekte besser gepasst als die, aber ja, egal, nachher weiß man es immer besser. Und wie gesagt, ich freue mich noch immer darauf, sie dann irgendwann zu sehen. Ich weiß noch immer nicht, wann das sein wird, aber ich werde sie mir anschauen, versprochen. Und ja, und allen, die sie noch nicht gesehen haben und das jetzt hören, schaut es euch an, nicht jetzt darauf verzichten, auf jeden Fall anschauen, dann könnt ihr mitreden und kommentiert es bitte, sagt uns, wie ihr es gefunden habt, erzählt uns, was ihr von unserer oder vom Andi seiner Sicht, ich bin ja fein raus, vom Andi seiner Sicht haltet. Seid ehrlich, könnt ihr es einem ruhig richtig einsagen, dass er ein Blödsinn geredet hat, das vertragen wir schon.
Genau. Ich bleibe aber dabei, dass es ein Pflichttermin ist oder ein Pflichtding ist, dass man sich anschauen muss. Ganz egal, was man davon haltet.
Genau.
Und es gibt, ja, sehr viele coole Aspekte und witzige Szenen auch. Das sei auch dazu gesagt von den verschiedenen Personen.
Somit hätten wir einen salomonischen Schluss.
Genau. Und Super. Wir sind gespannt, was wir dann noch erfragen über diese Doku. Genau. Aber dazu in den nächsten Wochen mehr. Und wenn es von dir nichts mehr gibt, dann sage ich vielen Dank, Frank, und vielen Dank an euch da draußen für eure Zeit, fürs Zuhören. Lasst uns eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen. Postet Kritik, Lob und Ideen zu unseren Sendungen auf unserer Facebook-Seite oder auch auf Instagram. Und wie immer freuen wir uns über 5 Sterne in der Podcast-App eurer Wahl und vielleicht ein Like, Follow oder Abo für unsere Social-Media-Präsenzen. Wir sind also vor der EM und mittendrin in einer, wir haben es schon gesagt vorher, Vakuumphase am Transfermarkt, weil eben gefühlt alle Augen auf Deutschland gerichtet sind. Wie ihr merkt, finden wir aber dennoch Themen, über die man sprechen kann, um euch am Laufenden zu halten. Wir haben davon noch ein paar Dinge in Planung, dazu im Lauf der kommenden EM-Wochen mehr. Jetzt heißt es für alle, denen das Nationalteam am Herzen liegt, also nicht für Frank, Daumen drücken für die Truppe von Herrn Rangnick. Daumen drücken dafür, dass vor allem alle schwarzen EM-Fahrer gesund und munter wieder zurückkommen und dass es für die Damen wie auch für den Sturm 2-Kader Verstärkungen gibt für die kommende Saison. Ebenso könnte sich bei den leidigen Infrastrukturprojekten ja was tun. Tät auf jeden Fall auch nicht schaden. Da kann man auf jeden Fall auch permanent die Daumen drücken, Tag und Nacht. Denn es gilt ja wie immer grundsätzlich und überall alles für die Schwarzen. In diesem Sinne wünschen wir euch je nachdem einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle bis bald. Bye. Black FM.